Das Thema heute ist die Erneuerung des Hauses. Einige von euch haben davon gehört, andere sind sogar tief involviert. Wir haben dieses Jahr ein Projekt als Gemeinde, das wir durchführen, und das nennen wir den Glauben zu Hause leben. Wir haben da verschiedene Dinge installiert, die dieses Jahr laufen. Zwei von den Veranstaltungen habt ihr vorhin auch schon in der Werbung gesehen. Und ein anderes Element dieses Projektes sind 5 Predigten, die wir hier sonntags halten. Eine pro Monat. Das hier ist sozusagen die Startpredigt für den Monat Februar, im März, April, Mai, Juni. Folgen dann noch 4 weitere. Und die heißt eben die Erneuerung des Hauses. Wir leben ja in einer spannenden Zeit. In einer Zeit, wo man Häuser bauen kann, wie vielleicht noch nie vorher. Häuser mit allen Anreicherungen an Luxus und Möglichkeiten, die man sich noch vor 50 Jahren nicht mal hätte vorstellen können. Modernste Technik, wir können heute durch Isolierungstechnik Wärmeverluste vermeiden, wir machen unsere Häuser fast hermetisch gegenüber Wärmeausstrahlung und all diese Dinge, so dass wir eine optimale Nutzung haben von den Brennstoffen, die wir benutzen, von der Energie, die wir verbrauchen. Es gibt ja auch beeindruckende Fernsehsendungen, in denen innerhalb von einer Woche ein Haus, das vorher zu den schlechtesten der Ortschaft gehört hat, zu den besten wird. Habt ihr schon mal so eine Sendung gesehen? Das ist beeindruckend. In dieser 5-teiligen Serie werden wir über eine andere Totalrenovierung sprechen. Weil darum geht es bei diesen Sendungen. Es wird eine Totalrenovierung gemacht. Bleibt fast nichts mehr stehen vom alten Haus. Wird alles neu und besser gemacht. Und hier wollen wir über eine Totalrenovierung sprechen, die geschehen muss. Und das ist der Umbau deines Hauses mit Christus als Zentrum. Diese Serie ist also für jeden interessant. Nicht nur für Familien aller möglichen Zusammensetzungen und Art, sondern ebenso auch für Senioren oder für Singles. Weil wir alle an sich an einem Haus bauen. Jeder Einzelne. Ein Zeitschriftenartikel hat über 28 Formen von Familien in der heutigen Zeit gesprochen. Und diese Serie ist für jede Form von Familie, egal wie sie aussieht, wie groß sie ist oder wie alt oder wie sie sich zusammensetzt, gedacht. Zuerst in diesen Fernsehshows wird ja ein renoviertes Haus, also vorher gezeigt, vor der Renovierung, sozusagen die Katastrophe wird dargestellt. Man geht durch die Räume, wenn ihr das mal gesehen habt, und man zeigt dann die Baufälligkeit und ja, die Katastrophe eigentlich, die man bewohnt. Und da wird sehr deutlich, wenn man genau hinschaut, wie dringend die Totalrenovierung notwendig ist. Man sucht sich ja die schlimmsten Häuser aus, nicht die besten. In deinem Haus ist vielleicht nicht so viel zu sehen, aber in anderen Häusern schon eher. Nun, warum eine 5-teilige Predigtserie zu diesem Thema? Es geht darum, wir haben zwar Übungen darin, unsere Häuser aus Stein und Holz zu renovieren, aber eher immer weniger Wissen darum, wie man als Familien mit Christus im Zentrum ein Haus baut. Lass uns einen Blick auf den Zustand von Familien heute werfen. Und hier seht ihr jetzt gleich einige Ergebnisse aus einer interessanten Umfrage in den USA. Die Fragen sind, wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mutter als sehr christlich? Es geht um Gemeinde, es geht um christliche Gemeinden in den USA aller Couleur. Die Frage war, wie viel Prozent der Gemeindejugend betrachtet ihre Mutter oder in der zweiten Frage ihren Vater als sehr christlich? Interessante Fragen, oder? Wüsste ich auch gerne mal die Ergebnisse von uns hier. Wie viel Prozent der Jugendlichen haben entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellesen zu Hause erlebt? Nicht gehört, du sollst, sondern erlebt. Das ist die Eltern taten. Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde haben in einem Familiendienstprojekt mitgemacht, also zusammen als Familie einen Einsatz irgendwo und irgendwie geartet durchgeführt? Die Ergebnisse sind beachtlich. Nicht mal die Hälfte betrachten ihre Mutter als sehr christlich. Obwohl die in Gottesdienst geht, in eine Kleingruppe, mitarbeitet in der Gemeinde, nicht mal die Hälfte. Bei den Daddys sieht es noch viel katastrophaler aus. Nicht mal ein Viertel, 23% sagen, mein Vater betrachte ich als sehr christlich. Wie viele erleben Familienandacht, Gebet, Bibellesen zu Hause? Ein gutes Viertel, 27%. Und Familiendienstprojekte, auch da sind wir bei unter 30%. Denkt daran, das sind Antworten von Jugendlichen aus christlichen Familien. Okay? Wie würde diese Umfrage wohl aussehen, wenn wir das mal so in der Fußgängerzone in Limburg durchführen würden? Ich wage gar nicht, mir vorzustellen, was da für Ergebnisse kommen. Könnte es sein, dass wir eine totale Renovierung unserer Häuser mit Christus als Zentrum sehr wohl gebrauchen können? Klar, wir sind besser als alle anderen. Nein, sind wir nicht. Auch wir kämpfen mit denselben Dingen wie jede andere christliche Gemeinde auch. Wir als Eltern machen dieselben Dinge falsch wie woanders auch. Einige machen es ein bisschen besser als die anderen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen Hilfe. Jeder Einzelne. Die einen mehr als die anderen, aber jeder braucht Hilfe. Wir kommen hier alleine nicht klar und kriegen unsere 100% von unseren Kindern. Oder? Also ich habe eine Menge Hilfe gebraucht, um da zu sein, wo ich heute bin, und ich will noch weiter. Ich will noch besser werden. Ich will ein richtiger Vater sein, will eine richtige Familie sein, in denen die Kinder ganz natürlich den Glauben leben, erleben und gar nicht so viel durchs Hören, sondern durchs Vorleben erkennen, was es heißt, mit Christus zu gehen. Und wie natürlich und wie richtig und gut das ist. Heute beginnt unsere Totalrenovierung sozusagen mit dem Haus. Das ist das, was wir heute tun. Weiter geht's dann mit der Erneuerung der Familie. Da wird meine Frau drüber sprechen am 13. März. Und dann am 10. April kommt die Erneuerung des Kindes. Da wird unsere Kinderdienstleiterin Eva Bob drüber sprechen. Und Teil 4 wird dann sein die Erneuerung der erweiterten Familie. Da bin ich wieder mal hier. Und am 12. Juni enden wir dann mit der Erneuerung der Gemeinde. Denn all das fließt ineinander. Wir können nicht nur das eine machen, ohne das andere zu machen. Wir müssen hier eine Balance, eine Waage hinbekommen, dass wir echt sind, dass es nicht gekünstelt wird, dass es auch nicht einen Projektstatus behält. Wenn ich sage, das ist unser Projekt für dieses Jahr, dann schwingt damit meine Hoffnung und meine Erwartung, dass das eine Hineinnahme in das Gemeindeleben wird. Dass es nicht im Projektstatus bleibt. Ein Projekt hat einen Anfang und hat ein Ende. Aber wir brauchen diese Sache in unseren Familien ohne Ende. Versteht ihr? Aber oft hilft ein Projekt, um überhaupt mal reinzufinden, um mal zu gucken, hey, das ist gut. Ja, das will ich als Gewohnheit in meiner Familie haben. Das soll in die nächste Generation übergehen. Als Inhalt oder Aufhänger für die Erneuerung des Hauses möchte ich über Josua Kapitel 24 reden. Das lohnt sich also heute, das aufzuschlagen und aufgeschlagen zu lassen. Wir werden nicht viele andere Schriftstellen anschauen, sondern speziell hier. Die Vorgeschichte hierzu oder der Hintergrund: In einer Zeit des Friedens und Wohlstands nach der Landeinnahme und Verteilung an die 12 Stämme sammelte der Heerführer, der Nachfolger Mose, der Heerführer Israels, der alt gewordene Josua, das Volk um sich. Es galt immer noch, einige Völker zu erobern und die Landeinnahme des von Gott versprochenen Gebietes abzuschließen. Josua war nicht entgangen, dass die Götter der eroberten Länder nach der Aufmerksamkeit Israels strebten und es letztlich zu Fall bringen würden, wenn ihnen das gelänge, sie an ihre Götter zu binden, an ihre Traditionen. Josua, der wusste, dass seine Tage auf Erden gezählt waren, erinnerte Israel an die wunderbare Führung Gottes und an die großen Siege und Erfolge, die Israel erlebte, solange es Gott und seinen Geboten treu folgte. Josua malte aber auch ein Bild der Zerstörung Israels, wenn dieses Gott untreu würde, und gleichzeitig ein Bild großen Erfolges, wenn Israel auch nach Josuas Tod weiterhin Gott folgen würde. Josua sprach hier sehr prophetisch und direkt inspiriert von Gott zu dem Volk, als alt gewordener Patriarch, eigentlich vom Sterbebett aus. So, er ist fortgeschritten, er war wie ein Großvater oder ein Urgroßvater vom Alter her. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat Israel ein großes Land gebracht und sie von ihren Feinden befreit. Es geht den Leuten gut. Sie haben Nahrung, sie haben Kleidung, Häuser, Freiheit, Wohlstand. Es ist Überfluss in Israel eingekehrt. Die Frage zum Nachdenken für uns ist, geht es uns heute gut? Klar reden wir von Wirtschaftskrise, die auch Deutschland eher gestreift als getroffen hat. Aber selbst damit, wie gut geht es uns eigentlich? Habt ihr alle schon 100 Mal gehört, trotzdem immer wieder mal zum Nachdenken. Uns geht es gut. Ich sehe hier einige ältere Herrschaften, die in der Nachkriegszeit groß geworden sind. Die wissen das, was wir hoffen. Die wissen, dass es uns gut geht. Wir denken, es ist wohl so, weil wir haben diese Art Mangel nie erlebt. Meine Generation zumindest nicht. Einige hier haben sie erlebt. Und sie wissen, wovon ich rede, wovon auch ich nur aus der Theorie reden kann, und dafür bin ich dankbar. Manchmal geht es uns vielleicht zu gut. Peter Hane mit dem Buch Schluss mit Lustig war ja so ein Aufhänger auch. Wir brauchen dringend eine Erneuerung. Josua wollte eigentlich sicherstellen, dass dies einmal nicht erforderlich würde. Darum mahnte er das Volk zu einer Zeit, wo eigentlich noch alles im grünen Bereich war. Und das hoffe ich, dass ich das heute auch tue. Aber vielleicht ist der eine oder andere auch schon in der Situation, wo es eher Richtung roten Bereich geht, wo schon der Reservetank angezapft wird und die Familie am Auseinanderbrechen ist. Auch hier gibt es Hoffnung. In seiner letzten Botschaft vom Totenbett gibt Josua uns einige wertvolle Impulse zum Nachdenken mit, die uns als Schlüssel zu einer erfolgreichen Erneuerung unserer geistlichen Häuser dienen können. Und das sind drei, die wir uns jetzt anschauen werden. Der Schlüssel 1 ist Erinnern. Der Schlüssel 1 zur Totalrenovierung unseres Hauses. Und dazu lesen wir jetzt im Buch Josua 24, die Verse 1 bis 13. Die ersten 5 Verse habe ich für euch hier drauf, die anderen lese ich hier weiter. Josua versammelte alle Stämme Israels bei sich. Er rief die führenden Männer zu sich, die Sippenoberhäupter, die Richter und die Ältesten. Gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat. Terach und seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kanaan ziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen. Ich gab ihm Isaak und Isaak gab ich Jakob und Esau. Esau erhielt die Gebirge Seir und Jakob siedelte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Später sandte ich Mose und Aaron nach Ägypten und strafte das Land mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk in die Freiheit. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg. Mir ist gerade die Bibel zugegangen. Sie kommt wieder. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg. Und ihr kamt an das Meer und die Ägypter jagten euren Vätern mit Streitwagen und Reitern bis an das Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn und er setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gewohnt. Dann brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz und ich vertilgte sie vor euch her. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam rufen, den Sohn Beors, damit er euch verfluche. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern er musste euch beständig segnen. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, die Pheresiter, die Kanaaniter, die Hethiter, die Girgasiter, Heviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. und ich sandte Hornissen vor euch her. Die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Man braucht nicht wirklich alle 13 Verse zu lesen, um die Hauptsache rüberzubringen. Wir lesen hier viele Tätigkeitswörter. Wir lesen, ich nahm, ich gab, ich bestimmte, ich sandte, ich plagte, ich brachte, ich gab, ich zerstörte, ich befreite und so weiter. Gott nahm die Sache in die Hand. Warum nahm Josua sich so viel Zeit, die Geschichte noch einmal zu erzählen? Die kannte doch jedes Kind in Israel. Wichtig, wenn es einmal ziemlich gut geht, vergisst man manchmal Gott. Haben wir Gott und alles, was für uns getan wurde, von ihm vergessen? Vielleicht manchmal. Vielleicht sogar an ganz entscheidenden Eckpunkten unseres Lebens. Die Kultur, in der wir leben, lässt oft kaum noch Zeit für geistlich wichtige Dinge, wie persönliche Zeiten mit Gott, wie Gottesdienste, Gebet und so weiter. Der Wecker klingelt oft schon sehr früh, weil wir große Distanzen zur Arbeitsstelle zurücklegen müssen. Schichtdienste verhindern viele Begegnungen innerhalb der Familie, zerreißen für manche Familien die Abendstunden und die Wochenenden. Manche sind froh, wenn sie es schaffen, zweimal im Monat einen Gottesdienst besuchen zu können. Auch das Fernsehprogramm bestimmt in manchen Familien den Tagesablauf. Man spricht immer weniger miteinander. Als Ehepaar in Deutschland durchschnittlich 7 Minuten am Tag. Möglicherweise ist hier irgendwas aus der Balance gekommen. Die Folge hiervon kann sein, dass wir uns nicht mehr an Gott erinnern oder an das, was er für uns getan hat. Und so haben viele Menschen in unserer Zeit, gerade in unserem Land, die Beziehung zu Gott verloren. Und die meisten hatten sie nie. Ich möchte euch einen kurzen Videoausschnitt zeigen. Eine Straßenumfrage in Deutschland über die Frage, wer ist Jesus für Sie? Sieht das hier in unserem Land aus, wenn über Jesus Christus gesprochen oder gedacht wird? Also kein Wunder, dass wir eine Renovierung in mancherlei Hinsicht gut gebrauchen können. Ich glaube, die Realität ist, Familien schreien nach Erneuerung. In unserem Land. Leider wenden sich die Familien an alle möglichen Stellen auf ihre Suche nach Hilfe. Das sind Supernannies, Experten aller möglichen TV-Sender und so weiter. Aber sie kehren nicht um zu Gott, weil sie vergessen haben, was Gott für sie getan hat und was er für sie tun kann und will. Erinnern bedeutet, das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Gott, der das Rote Meer geteilt hat, der Blinde sehend macht und Lazarus von den Toten auferweckt hat. Wenn er all das tun kann, kann er wahrscheinlich auch dir und deiner Familie helfen. Stimmt's? Also wenn wir dazu Ja sagen, dann bitte auch ganz. Das, ja. Eine Frage zur praktischen Anwendung. Hat deine Familie Gott verlassen? Schlüssel 2 zur Totalrenovierung. Entscheiden. Und auch hierzu lesen wir ein paar Verse aus dem Buch Josua, 14 bis 18. Josua fuhr fort. Erst hat er sie dazu gebracht, zu erinnern. Erinnert euch? Er hat ihnen Dinge gesagt, die wir vorhin gelesen haben. Also die sollten sich erinnern, was Gott alles getan hat. Was Gott mit ihren Feinden gemacht hat. Was Gott ihnen geschenkt hat. Was Gott ihnen zugesagt hat. Und jetzt sagt er, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Ich stelle mir das vor, wie dieser alte Patriarch, der nicht immer alt war, der am Anfang schon dabei war, beim Auszug, der Moses rechte Hand war über Jahrzehnte, der einer der größten Krieger in der Schlacht war, einer, vor dem sich jeder fürchtete, der viele Feinde getötet hat mit seinem Schwert. Er war kein alter Knacker, er war das nicht immer. Er war ein Held in Israel. Er war einer der größten Helden, die Israel in dieser Zeit kannte. Jetzt war er alt. Sein Leben neigte sich dem Ende zu. Er war dabei, als sein Chef ins Zelt der Begegnung ging. Er hat gesehen, wie er rauskam, mit erleuchtetem Gesicht. Er hat Mose begleitet bei allem, was er getan hat. Er hat all die Krisen mitgemacht mit seinem Moses. Er ist berufen worden von diesem Mann als sein Nachfolger. Und jetzt steht er am Ende seines Lebens da. Und er rät zur Konsequenz. Er sagt, Leute, hört auf rumzueiern. Tut nicht so, als ob ihr Gott nachfolgt, aber eigentlich habt ihr euren Haushalttag ganz anderen Göttern gewidmet. Eigentlich lauft ihr ganz anderen Dingen nach. Entscheidet euch doch, entweder den alten Göttern von früher oder bittet an den von den Amoritern heute. Aber ich bin entschieden, wenn ich alleine gehen muss. Ich bin diesem Gott viele Jahrzehnte gefolgt. Ich kenne ihn. Ich habe ihn erlebt. Ich habe nicht vergessen, was er für mich getan hat. Mein Leben gehört auf ewig ihm und auch das meines Hauses. Meine Kinder folgen mir nach und folgen dem Herrn. Wir haben diese beiden Optionen. Jeder von uns. Die Götter dieser Welt stehen offen. Sie werben eifrig. Brauchst nur mal die Werbezeit im Fernsehen dir anzuschauen. Da siehst du viele Gesichter. Ich meine die Dinge, die um dich werben. Macht, Sex, Einfluss, andere Religionen. All das wirbt um uns. Das sind die Götter unserer Zeit. Mammon ist schon ein alter Gott, er ist nicht wirklich neu. Der hat schon vor 3000 Jahren die Welt unglücklich gemacht. Er ist immer noch da, hat andere Gestalt, sieht moderner aus heute. Geld, Gier, Macht. Wir haben die Wahl. Also Gott sagt gar nicht, dass er dich hasst, wenn du die Wahl triffst für die Götter dieser Welt. Es ist deine Gelegenheit. Er liebt dich trotzdem. Er hasst dich nicht, wenn du sagst, okay, ich entscheide mich für Geld, Sex und Macht. Wisst ihr, wen Gott hasst? Er hasst Lauheit. Er hasst die, die hinken, die so tun, als ob, wisst ihr, die Heuchler, die so reden und so tun. Sagt er, die spucke ich aus meinem Mund, die Lauen. Nicht die, die ohnehin die Sünde gehen, die gehen in die Hölle, das ist klar. Die Richtung ist vorgegeben, jeder kann das wählen. Aber die, die so tun, als ob, ich glaube, die bekommen noch eine besondere Überraschung, wenn das Leben hier endet. Lasst uns klar sein. Wenn wir nicht mit Gott gehen wollen, dann macht das klar. Aber wenn du merkst, der Preis ist viel zu hoch, ein Leben ohne Gott zu führen, dann sei genauso konsequent mit deinem Herrn, wie du früher ohne Gott gelebt hast. Mich nicht, den alten Menschen und das Neuen zusammen. Das geht furchtbar schief. Du wirst an den Verheißungen Gottes nicht mal kratzen können. Du wirst vieles nie mitbekommen, weil du lau bist. Vielleicht kommst du nur mit einem Bein in den Himmel. Aber du wirst in diesem Leben nicht da ankommen, wo Gott dich haben will. Gott hat einen Auftrag, einen Plan für dein Leben. Diese Götter dieser Welt, die halten dich auf Trab. Du wirst zu einem Getriebenen. Wenn Geld dein Gott ist, du wirst nie genug haben. Du wirst mit einer Million nicht zufrieden sein. Du wirst dann ganz neue Sorgen haben. Die Million muss verteidigt werden, die muss vermehrt werden. Du wirst 100% beschäftigt sein. Götter halten einen beschäftigt. Egal welches du nimmst. Wenn Sex dein Gott ist, du wirst nie genug Partnerinnen oder Partner finden. Du wirst nie zufrieden sein. Du wirst immer mehr wollen. Pornografie ist für manchen ein Gott. Leute, die Dinge rauben dir alles. Die Option 2. Diene dem einen wahren Gott. Dieser Gott liebt dich, er hat dich geschaffen. Er kennt dich. Und zwar besser als du dich selbst. Und er hat Gutes für dich im Petto. Er hat ein Leben für dich vorbereitet, das überfließt von Gutem. Das ist so anders als alles andere. Er will, dass dein Leben aufblüht und nicht verkümmert. Er will, dass du und deine Familie sich an einem langen Leben freuen und es nicht verkürzt wird durch ein Leben der Sünde. Und seine Wege führen dich und deine Familie zu einem nie aufhörenden Leben. Die Ewigkeit ist dein Schicksal mit Gott. Die Entscheidung, die beginnt allerdings bei dir. Und die kann auch niemand für dich treffen. Die kann weder deine Mutter für dich treffen, noch dein Ehepartner, noch dein Kind, noch dein Pastor, noch irgendjemand. Josua sagte, ich aber, bevor er etwas über sein Haus sagte. Er wusste um die Notwendigkeit des Vorbilds. Er wusste, er könnte viele Worte machen, aber sein Leben spricht lauter als viele Worte. Der springende Punkt ist der, du kannst deinen Kindern nichts weitergeben, was du nicht selbst hast. Sondern du wirst als Heuchler enttarnt. Und du über Dinge redest, als hättest du sie, aber sie nicht lebst. Unsere Kinder, Grace, Raphael und Caleb, beobachten uns jeden Tag. Sie spiegeln uns genau das wider, was richtig und was falsch läuft. Sie haben manches Mal uns korrigiert, ohne dass sie es gemerkt haben. Weil sie uns Dinge gespiegelt haben und wir fragten, wie kommt ihr denn dazu? Bis wir gemerkt haben, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Das hat er sich abgeguckt. Gott sei Dank viele gute Dinge, die sie sich abgucken. Aber manchmal sind auch Dinge dabei, wo ich merke, aua, hier habe ich überreagiert, habe ich falsch reagiert. Das muss ich in Ordnung bringen. Das muss ich bei meinem Kind in Ordnung bringen. Da muss ich mich für entschuldigen und dann andere Handlungen installieren, die zeigen, dass ich es ernst meine und dass mein Leben Gott gehört. Unsere Kinder kennen keine perfekten Eltern. Die haben die nie gekannt und werden die auch nie kennen. Aber sie kennen Eltern, die Jesus mehr lieben als irgendwas sonst auf der Welt. Die bereit sind, sich zu demütigen und umzukehren, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Ich habe gelernt von meinen Eltern, wie du von deinen. Ich habe von meinem Vater gelernt, dass man das Licht ausmacht, wenn man einen Raum verlässt und die Heizung runterträgt. Als Kind habe ich das gar nicht so gemocht. Ich fand das albern. Heute mache ich es selbst. Und soll ich das sagen? Mein Kleinster, Caleb, der ist der Lichtausmacher der Familie. Wo immer wir den Raum verlassen, manchmal schon vorher, macht er die Lichter aus. So ein Kind hat man noch nicht. So, die Kinder schauen sich ab, was die Eltern tun, sei es gut oder sei es schlecht. Und so ist es auch, wenn wir wollen, dass unsere Kinder einen Glauben haben, der ihre Entscheidungen beeinflusst und das Leben, das sie wählen. In einer Umfrage, wer den größten Einfluss auf die Kinder hat, kamen erstaunliche Ergebnisse raus. Ich bitte euch, das mit anzuschauen. Die Mutter hat auf das Leben ihrer Kinder massiven Einfluss. 81% auf die Jungen und immer noch 74% auf die Mädchen. Was lernen deine Kinder von dir, liebe Mutter? Wenn 81% dessen, was du tust, deine Kinder tun werden, bist du glücklich oder unglücklich darüber? Muss man jetzt länger drüber nachdenken, kann man nicht so schnell entscheiden. Aber ja, das ist, was diese Untersuchung sagt. Wow, da kriegt man schon Respekt. Hey, ich weiß noch am Anfang als junger Pastor, wo ich die ersten Predigten gehalten habe und ich habe gemerkt, die Leute tun, was ich sage. Es gab Momente, da war ich tief erschrocken. Da dachte ich, ups, das habe ich doch nur so gesagt, wisst ihr? So, ich habe gelernt, mehr auf meine Worte aufzupassen. Am Anfang als junger Mensch habe ich viel geredet und die Leute haben das gemacht. Ich denke, ah, oh, das ist Verantwortung, wenn ich was sage. Es gibt immer Leute, die machen das einfach. Nicht, dass man einfach das macht, was der Prediger sagt, das meine ich nicht. Aber ihr wisst ja, Imitation ist die höchste Form der Bewunderung. Wir alle haben Leute imitiert und tun das immer wieder und manchmal auch ganz bewusst. Es gibt Leute, die imitiere ich ganz bewusst, weil ich sage, das ist für mich ein geistiges Vorbild und das möchte ich so machen wie er, weil das macht er besser als ich. Okay? Aber das ist in der Familie am drastischsten, was du dort sagst. Die Kinder nehmen das für voll. Je kleiner, desto voller nehmen sie es. Dann kommt ja irgendwann eine Zeit, da nehmen sie gar nichts mehr für voll. Aber dann, das kehrt wieder um, weil alles, was sie auch in der Zeit hören und sehen, kommt irgendwann nach. Es ist wie ein Zug, der hält an, 2-3 Jahre und auf einmal kommt er nach. Auf einmal denkst du, wo hat sie das denn her? Es war alles da, ist nur nicht ernst genommen in der Zeit, es wurde ausgeblendet, aber auf einmal ist es da. Und das schätzt nicht die Zeit der Teenagerjahre. Die Kinder beobachten euch noch genauer als vorher. Nur weil sie es nicht tun in dem Moment, heißt das nicht, dass es nicht für ihr Leben Langzeitwirkung haben wird. Was ist mit dem Vater? Jetzt sind wir dran, Männer. 61%, immer noch ein massiver Wert, der Jungs werden von uns beeinflusst. 50% immerhin noch der Mädchen. Das ist auch noch massiv. Und ich persönlich glaube, dass es für manche Mädchen sogar noch einen höheren Prozentsatz gibt. Ich habe einige Dinge beobachtet. Je nachdem, wie die Papas sind. Hat viel damit zu tun. Wie ist mit dem Pastor? Auch ein wichtiger Mensch. Immer noch 57% der Jungs und 44% der Mädchen werden religiös beeinflusst durch den Pastor, den Priester, den Bischof, den Papst, geistliche Leiter. Großeltern. Jetzt sind die dran, die graue Haare haben oder noch gar keine. Gell, Christel? Christel ist gar nicht hier jetzt. 30% der Großeltern haben massiven Einfluss auf die Jungs. Und fast genauso viel auf die Mädchen. Großeltern sind wichtig. Sonntagsschule, unser Kindergottesdienst, unsere Kinderbetreuung, würden wir dazu sagen. 26%. Ist auch noch ein Einfluss. Ehre sei Gott für jeden Einfluss. Die Jugendgruppe hat 25%, Gemeindefreizeiten 20, bei Mädchen sogar 28%, Sommercamps 11, 17%. Da würde ich etwa unsere Bevos so auch ansiedeln. Nochmal zurück. Das ist doch schon ziemlich interessant. Für mich ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Untersuchung die, dass Mütter und Väter einen 2- bis 3-mal größeren Einfluss auf das geistige Leben ihrer Kinder haben als jedes Gemeindeprogramm. Hier ein paar bemerkenswerte Zitate hierzu. Zitat Nummer 1 kommt von Marjorie Thompson Family, The Forming Center. Bei aller spezialisierten Ausbildung, sagt sie, stellen Profis in der Kirche fest, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann im Blick auf die Prägung der Persönlichkeit einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten. Nächstes Zitat kommt von Christian Smith, Soul Searching New York. Den meisten Teenagern und ihren Eltern mag das gar nicht bewusst sein, aber eine Menge religionssoziologischer Forschung zeigt, dass der wichtigste soziale Einfluss bei der Prägung des religiösen Lebens junger Leute das religiöse Leben ist, das ihnen von ihren Eltern gezeigt und gelehrt wird. Und jetzt kommt mein Lieblingszitat von Dr. Roland Martison vom Luther Seminary. Er sagte, wir sollten die Kinder ihre Eltern bei der Kirche absetzen lassen, die Eltern schulen und sie wieder zurück auf ihr Missionsfeld senden, ihr Zuhause, um dort Christen aufzuziehen. Meine Mama und ich, wir fliegen ja jetzt nächste Woche nach Amerika oder Montag in der Woche. Und wir sind da in der Gemeinde, die hat über den Ausgängen Schild stehen. Und da steht, wenn Sie diese Tür durchschreiten, betreten Sie das Missionsfeld. Ich mag dieses Bewusstmachen. Hey, das stimmt. Wenn ich unten durch die Tür rausgehe, betrete ich das Missionsfeld, und zwar meins. Die Frage zur praktischen Anwendung wäre, hast du und deine Familie die Entscheidung getroffen, eine Familie zu sein, die wie Josua sagt, ich aber und mein Haus will dem Herrn dienen. Die gute Nachricht ist, dass es dazu nie zu spät ist. Es gibt bei Gott immer eine zweite Chance. Und die Entscheidung, die du heute triffst, kann starke Auswirkungen auf kommende Generationen deiner Familie haben. Als meine Mutter Christ geworden ist, hat diese Entscheidung, dass sie und ihr Haus dem Herrn dient, mein Leben massiv verändert. Es hat das Leben meiner Frau massiv verändert und es hat das Leben meiner Kinder massiv verändert, die damals noch gar nicht geboren waren. Es hat das Leben heute von Tausenden von Menschen massiv verändert, die in irgendeiner Form von diesem Dienst beeinflusst wurden, der dadurch entstehen konnte, weil sie und ihr Haus dem Herrn nachgefolgt sind. Hat sie damals bestimmt nicht dran gedacht. Sie dachte an ihr Leben und an ihre Ewigkeit mit Gott, an ihr Leben mit Gott. Viele von euch säßen nicht hier, würden den Herrn nicht kennen, wenn sie damals nicht eine Entscheidung getroffen hätte. Und ich sage euch was, in 30 Jahren würden viele Leute nicht am ewigen Leben teilhaben, wenn du diese Entscheidung nicht irgendwann getroffen hättest, mit deinem Herrn zu gehen. Wir sehen immer nur, was heute ist. Denk mal vom Ende her. Dein Leben ist sinnvoll. Und hat ein Ziel. Manche führen vielleicht nur 1-2 Leute persönlich zu Christus, aber was dadurch wiederum passiert,
Das sehen wir auf dieser Erde nie. Wir sehen nicht, was alles passiert ist. Durch Weitergabe von CDs, durch Internet, 20.000 Downloads von Predigten jedes Jahr. Wir wissen nicht, wer hört die, wer gibt die weiter, wer brennt die. Wir wissen, dass die auf allen Kontinenten der Erde gehört werden. Da haben wir schon Rückmeldungen von Australien, Rückmeldungen bekommen von Südamerika, von Asien. Wer weiß, wisst ihr, wir kriegen nicht alles mit. Wir kriegen einen Promillebereich von dem mit, was passiert. Und auch du von deinem Leben bekommst nur einen Promillebereich mit. Du weißt nicht, was der Kollege, der heute auf der Arbeit ist und vielleicht nie wieder siehst, was aus ihm wird, weil er dich beobachtet hat, deinen Glauben gesehen hat und verändert wurde. Und vielleicht in seiner Familie das in irgendeiner Form weitergegeben hat und weiter ging's. Ich denke an einen jungen Mann. So mein Jahrgang etwa. Junger Mann. Der heißt Michael London. Sagt euch der Name was? Michael London Junior. Sein Vater war Little Joe oder der Engel auf Erden oder der, unsere kleine Farm, wie hieß er, der Charles Ingalls. Und dieser Mann lebt ein moralisch hochwertiges Leben mit seiner Familie. Das hat sein Sohn in einem Interview kürzlich gesagt. Aber ohne Gott. Wo seine Filme religiös waren. Ja, auch so ein bisschen religiös drauf, aber er sagte, es gab keinen Gott in unserer Familie. Und als dieser Junge, sein Sohn, er sagte, mein Papa war mein Gott. Der war mein Versorger, der hat mir alles gegeben, der war der beste Papa der Welt. Aber als ich 15 war, sagte er, hat er eine Affäre gehabt mit einer anderen Frau, die ihn zerbrach. Und er ging in Rebellion, der Sohn. Wollte von allem nichts mehr wissen, am wenigsten von Gott. Und seine Mama hatte große Probleme gehabt in der Zeit. Und sie hatte eine gute Freundin, vielleicht eine Frau wie du. Ich glaube, es war sogar die Maniküre, wenn ich mich recht gelesen habe, es war Englisch, Maniküre. Und da hat sie über ihre Probleme geredet und diese Frau war ja weise Ratgeberin, die hat immer einen guten Rat gehabt. Und nach einer Weile fand sie raus, dass die Quelle ihres Rates Christus war, dass sie eine bekennende Christin war. Und dann nahm sie die Mutter von ihm mit zu ihrer Gemeinde. Und da hörte sie das erste Mal eine Predigt, klares Evangelium, volles Evangelium. Sie bekehrte sich, sie nahm Jesus an. Und dann war natürlich ihr erstes Drängen, wie von meiner Mutter auch damals, wie kriege ich meinen rebellischen Sohn dazu, dass er Jesus annimmt. Das beschrieb er so schön da. Und dann, damit sie Ruhe gab, sagt er, habe ich gesagt, ich gehe einmal mit, aber danach lässt er mich mit den Zeugen ruhen. Dann ging er mit und sagte die Predigt, ich weiß nicht mehr, was der gepredigt hat, aber er sprach nur zu mir, der Pastor. Und da ging so ein Kampf los, hin und her. Und nach ein paar Wochen ging wieder hin, widerstanden. Und dann hat er aber auch Jesus angenommen. Und dann fing sein Leben an aufzublühen. Und heute macht er Filme. Er verfilmt diese Janet Oak-Filme, wundervolle Filme, im Stil der kleinen Farm, aber mit vollem Evangelium drin, die heute Millionen von Menschen sehen. Jetzt in Deutsch gerade die ersten 4 Teile rausgekommen. Fantastischer Stoff. Weißt du, aber alles fing an mit der Maniküre. Nicht mal mit dem Pastor, mit der Maniküre fing es an. Wollen wir so Maniküren sein? Um Häuser sein, die einfach dem Herrn dienen, wie sie können. Und erwarten, dass Gott Frucht schenkt. Ich wünsche mir das so sehr. Es hat so viel mehr Auswirkungen, als wir denken, unser kurzes, kleines Leben, das so schnell vorbei ist. Manchmal schneller, als wir denken. Aber ich möchte, wenn ich gehe, dass was bleibt. Was weiter wächst. Bis in die Ewigkeit. Lass uns nochmal ein paar Verse lesen. Zu unserem dritten Schlüssel. Wir haben gesagt, der erste Schlüssel war, erinnern. Der zweite Schlüssel war entscheiden. Und der dritte heißt bleiben. Josua mahnte dazu. Sagt, erinnert euch, was Gott getan hat. Und dann trefft eure Entscheidung, und zwar richtig und klar, konsequent. Und dann bleibt in dem, wozu ihr entschieden seid. Wechselt nicht immer hin und her. Paulus warnte vor jedem Wind der Lehre und all dem. Christen haben so viele chaotische Dinge dort. Bleibt in dem, was ihr gelernt habt. Da steht hier, da schloss Josua noch am selben Tag in Sichem einen Bund zwischen Gott und den Israeliten. Er gab ihnen Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein. Und richtete ihn unter der Terebinte beim Heiligtum des Herrn auf. Josua rief dem Volk zu, seht diesen Stein, er ist Zeuge, denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll euch mahnen, euren Gott nicht zu verleugnen. Wir brauchen die Erinnerung daran, dass wir Familien sind, die ebenso wie Josua sagen, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Satan wird dich und deine Familie nicht unbehelligt lassen, nur weil ihr euch entschieden habt, Jesus zu folgen. Doch Jesus hat versprochen, alle Zeit mit euch zu sein. Und wenn Gott für dich ist, gibt es keinen erfolgreichen Gegner mehr. In Epheser 6, wo Paulus uns die geistliche Waffenrüstung vorstellt, macht er durch eine dreifache Wiederholung des Wortes stehen, standfest, bleiben. Unmissverständlich klar, dass das Bleiben, die Beständigkeit beim Tun des Richtigen also der größte Schlüssel überhaupt ist. Tu das Richtige und bleib dabei. Der Feind wird versuchen, dich vom Kurs abzubringen. Lass es nicht zu. Sei so stur wie ein Maulesel, wenn es darum geht, das zu verteidigen, zu dem zu stehen, was Gott dir anvertraut hat. Josua sagte, dieser Stein soll ein Zeuge sein unter uns. Was wird der Zeuge sein in unseren Häusern? Da gibt es eine Menge kreativer Möglichkeiten, das auszudrücken. Einige tun das in Form eines Hausaltars oder einer Gebetswand, wo Bilder und Artikel und Bibelverse draufstehen, wo man sich versammelt morgens und die Gebetszeit geht. Andere hängen ein Kreuz an einem sehr gut sichtbaren Ort, sodass jeder sich erinnert und sagt, jawohl, wir leben unter dem Kreuz. Ja, selbst das Aufrichten eines Steines irgendwo in eurem Haus kann ein Zeichen dafür sein, dass ihr eine Familie mit Christus im Zentrum seid. Und das ist auch die Aufgabe der Gemeinde, dir zu helfen, dich zu erinnern. George Barner sagte, die Ortsgemeinde sollte ein vertrauter und wertvoller Partner werden beim Versuch, die kommende Generation von Nachfolgern Christi und Gemeindeleitern heranzuziehen. Aber es sind die Eltern, die Gott vor allem für das geistliche Heranreifen ihrer Kinder verantwortlich macht. Die Aufgabe der Gemeinde, dieser Gemeinde wie jeder anderen, ist es, lebenslanger Partner der Familien zu sein in diesem Prozess und nicht in die Verantwortung abzunehmen. Denn das können wir nicht. Wir als Christuszentrum Limburg haben eine große Leidenschaft und empfinden eine große Verpflichtung, eine Partnerschaft, mit euch Gemeindegliedern und Gästen einzugehen, um das Zuhause wieder zum primären Ort zu machen, an dem der Glaube gepflegt wird. Und wir haben hierzu als Schwerpunkt neben dieser Predigtreihe 12 Glaubenszuhause-Impulse für dieses Jahr geplant, mit verschiedenen Themen, die ihr jetzt hier auf der Wand seht. Das erste, Kindersegnung. Segnung in der Familie für 2- bis 3-Jährige, Familienandacht. Was mache ich, wenn ich mich bekehre? Ich habe nie eine Familienandacht gehört. Ich war schon zu alt, als ich mich bekehrt habe. Meine Stiefgeschwister haben Familienandachten gehört von meinen Eltern. Ich nie. Wie macht man eine Familienandacht? Ja, Predigt ist eine Sache, aber wie mache ich das mit Kindern? Versteht ihr? Oder mit Großkindern? Ich habe eben Maria noch das Buch geschenkt, das habe ich vergessen, eben von vorne als Dankeschön. Da sind 52 Familienandachten drin. So ein Buch hätte ich mir gewünscht vor 10 Jahren. Das ist so genial. Heute praktizieren wir das, wir nehmen das. Aber es gibt andere Wege auch noch. Wie gestalte ich eine Familienandacht? Und das wollen wir euch zeigen. Da wollen wir euch helfen. Wenn ihr genau da steht, wo ich mal stand, sagt, ich weiß nicht richtig, wie ich würde ja gerne, aber ich habe kein Bild. Ich habe es nicht erlebt. Ich habe das Erbe ja noch nicht, weil ich bin Erstgeneration Christ. Okay? In dieser Weise bin ich das, auch wenn meine Mutter vor mir war, aber wir waren nur ein Jahr auseinander ungefähr. Also wir sind eine Generation eigentlich vom gläubig geworden sein. Halbes Jahr sogar nur. Ehre sei Gott. So, du bist auch vielleicht Erstgeneration. Vielleicht bist du der erste wiedergeborene, bekennende Christ in deiner ganzen Familiengeschichte. Man kann es nicht ganz wissen, aber zumindest die letzten 2, 3 Generationen übersieht man ja noch ganz gut. Und dann musst du Dinge einführen, die es noch nie gab. Aber wenn du sie nicht einführst, wird die nächste Generation es genauso schwer haben wie du. Alles, was du heute tust und deine Kinder heute erleben, das werden die mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit tun, wenn sie Kinder haben. Versteht ihr? Es ist so ein Vorrecht, Pionier zu sein. Es ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung. Aber offensichtlich hat Gott es gefallen, dir diese Aufgabe zu stellen. Und wenn er dir das zumutet, dann kannst du das auch. Weil er gibt keinen Auftrag ohne Ausrüstung. Und wenn es das Glauben-zu-Hause-Projekt ist, was gerade jetzt eine Ausrüstung für dich darstellen wird. Wir haben eben gesagt, segnen in der Familie. Vielleicht hast du das auch nicht drauf. Vielleicht weißt du nicht, wie segne ich denn ein kleines Kind? Ja, wenn die mal Teenager sind, irgendwas fällt mir dann schon ein bis dahin. Aber was mache ich jetzt, wenn ich gerade jetzt kleine Kinder habe? Hey, die kleinen Kinder saugen es auf. Man weiß heute, dass ein Kind bis zu seinem 6. Lebensjahr 95% seiner Persönlichkeit fertig entwickelt hat. Da passiert nicht mehr viel danach. Das ist ein Alter, wo es so darum geht, die richtigen Worte über dem Kind auszusprechen. Die richtigen Segnungen über ihm zu proklamieren. Das macht was mit einem Kind. Das ist wie wenn du ein weiches Stück Butter nimmst und du formst es. Kannst du Rosen reinschließen, alles. Wenn das Ding hart gefroren ist, geht das nicht. Ein blödes Bild, aber fällt mir gerade so ein. So eine Butterrose vor Augen, ja. FKSOS habe ich eben was zu gesagt. Leute, wenn du Teenager bist, verpasst es nicht. Und ich sag selten, du musst oder du solltest unbedingt, aber hier sage ich's. Wenn ich Teenager wäre, ich hätte was dafür gegeben, das besuchen zu dürfen. Wisst ihr, es macht großen Unterschied, ob das Licht hell von der Gemeinde ausstrahlt oder ob es aus jedem Haus herausleuchtet. Jemand sagte mal, die Aufgabe der Gemeinde ist nicht dafür zu sorgen, dass man einen Blick von oben auf die Stadt, das hell erleuchtete Gemeindegebäude sieht, sondern die Aufgabe der Gemeinde ist dafür zu sorgen, dass das Licht in jedem Haus leuchtet, sodass die Stadt hell wird und die Welt es sehen kann. Wir haben Zellen, wir glauben an Kleingruppen dieser Art und wir glauben daran, dass diese Orte Licht sein sollen. Aber nicht nur die Zellen, sondern die wichtigste Zelle ist die Familie. Das ist die wichtigste aller Zellgruppen. Auch wenn wir die gar nicht so nennen. Ich habe eine kleine Zelle mit 5 Leuten. Das ist meine Familie. Da findet Leben statt. Noch bevor es in meiner größeren Zelle dann stattfindet. Alles beginnt hier. Ich möchte zusammenfassen. Die 3 Schlüssel zur Totalrenovierung unseres Hauses sind erinnern, entscheiden und dann bleiben. Und ich möchte jetzt einen zweifachen Aufruf machen. Vielleicht bist du heute hier und du hörst das aus einer gewissen Distanz. Du hörst, ja, es hört sich sehr gut an. Aber ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich bin einer von denen von der Straße vorhin. Ja, Christus war ein guter Typ irgendwie und war cool, aber ja, ich glaube nicht so richtig an ihn. Du kannst so weitermachen. Es ist in Ordnung, wenn du das entscheidest. Aber möglicherweise ist es der größte Fehler deines Lebens. Wenn du heute sagst, Ende Gelände, ich ergreife heute meinen kleinen Stein, der ausdrückt, das ist der Tag, an dem ich mein Leben Jesus gebe. Heute ist Schluss mit lustig, in der Hinsicht, dass ich mich aufs Risiko einlasse, dass irgendwie irgendwann schon alles gut wird. Ich entscheide jetzt, dass Christus mein Leben führt. Ich entscheide jetzt, dass er meine Lebenssünde vergeben soll. Ich bitte ihn darum, weil ich weiß, nur er kann das. Ich entscheide, dass er mein Leben von heute an führt, bis zu meinem letzten Atemzug und dann bis in Ewigkeit. Gleich, wenn ich sage, komm nach vorne und du oder sie sitzen hier und sie haben diese Entscheidung noch nie getroffen, aber wissen genau, das ist der Anfang von allem. Dann möchte ich sie dann einladen, nach vorne zu kommen, hier vors Kreuz zu gehen, sich einen dieser weißen Steine zu nehmen, den dürfen sie mit nach Hause nehmen und hier vorne eine kurze Zeit stehen zu bleiben. Ich möchte mit jedem beten, der auch gleich zu diesen beiden Aufrufen kommt. Der zweite Aufruf mit diesen größeren Steinen, du bist die Bunsen, heißen sogar Rainbow, ich fand das ein schönes Symbol, ist für alle Familien. Ihr habt längst eure Entscheidung für Jesus getroffen, ihr wollt Gott nachfolgen, aber ihr wollt es jetzt in einer Weise entscheiden und festmachen, die für die zukünftigen Generationen ganz wesentlich sein wird. Nämlich ich und mein Haus. Das heißt, egal was alle machen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was auch immer rechts und links gerade passiert. Ich und mein Haus, wir wollen ihm dienen. Und dieser Stein soll das ausdrücken. Den dürft ihr mit nach Hause nehmen. Den könnt ihr an irgendeinen Ort legen, wo ihr als Familie öfters am Tag vorbeikommt. Wo ihr euch erinnern werdet. Und sagt, das war der Tag. Ihr schreibt das Datum unten drauf. Und sagt, das ist der Tag, wo wir begonnen haben als Familie eine Entscheidung umzusetzen, die lebenswichtig ist. Ich und mein Haus möchte dem Herrn dienen. Lasst uns noch ein Lied zusammen hören oder singen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.